Und in der Forschung ist das ja kein Problem, weil dort müssen wir ja alles zum Krisenhaften machen. Sonst wäre es ja unsinnig, das noch weiter zu beforschen. Also Forschung bedeutet ja künstlich naiv sozusagen das Bekannte in ein Unbekanntes zu verwandeln. So, das können wir naturwüchsig darstellen als eine Begegnung, Lebensform mit einem krisenhaften X. Jetzt muss das bestimmt werden, das wäre die nächste Stufe, dass diese Lebensform sprachfähig ist und anfängt sozusagen etwas zu behaupten. Nämlich, sie vollzieht als Sprecher einen Sprechakt affirmativ, worin behauptet ist, dass das X ein P sei, prädiziert wird. Und das ist interessant, und das sagt man in der dialogischen Form natürlich immer gegenüber einem Hörer. Das ist die epistemische Grundform, eine Proposition, worin wir ein X prädizieren. Das ist nur möglich aufgrund der Vollziehbarkeit eines Sprechaktes. Die Einheit, die wir hier vorher hatten, ist hier zerrissen in die zwischen einem das X verbleiben und einem Prädikat einer hypothetischen Welt. Der nächste Schritt ist, dass aufgrund dieser Ausdrucksgestalt, jetzt kann ich das nicht ausschreiben, weil das zu ausführlich würde, das habe ich auf der Folie, dass dieses ursprünglich sprechende Subjekt sich über seine Ausdrucksgestalt, die es hierin krisenlösend produziert hat, über seinen Sprechakt nachträglich beugen kann und damit mit der naturwüchsigen vollzogenen Bestimmung des X durch ein P sich selber prädizieren kann. Das ist genau der Vorgang, den Mead analysiert. Da wäre diese Lebensform das Ei, das hier gewissermaßen spricht und auf der dritten Stufe, die ich nicht aufgeschrieben habe, sich reflexiv betrachtet aus der Sicht, sozusagen aus der Perspektive des Sprechaktes und damit sich selber prädiziert zu einem Me macht. Ja? Also dieser Vorgang, der muss natürlich so gedeutet werden, dass die Sprache mit dem Subjekt spricht und nicht das Subjekt die Sprache benutzt. Das Subjekt hat nämlich die Sprache nicht erfunden, sondern die Sprache war schon da. Es ist mithilfe der Sprache sozialisiert worden und kann auf diese Weise die Ausdrucksgestalten produzieren, die es nachträglich sozusagen durch Bedeutungsrekonstruktion sich vorlegen kann und damit sich selbst bestimmen kann. Das ist für die Rekonstruktion. Entschuldigung. Das ist für die Rekonstruktion von Adornos Einstellung sozusagen zu den methodischen Problemen der empirischen Sozialforschung natürlich deswegen folgenreich, weil wir damit ein Schema vor uns haben, das nicht nur sozusagen in die Methodologie hineinreicht, sondern uns zeigen kann, wie wir sozusagen vermittelt über diese Methodologie das Subjekt der lebendigen Erfahrung, das sich nicht subsumiert, in seinem Krisenlösungsprozess rekonstruieren können. Lassen Sie mich einen Ausblick von daher noch geben. Ich habe immer schon so argumentiert, dass sozusagen Lösungen für das von Adorno gestellte Problem heute möglich sind. Sie können der Meinung sein, dass ich damit ein bisschen viel auf den Löffel genommen habe. Das muss man dann an den konkreten Materialanalysen sehen. Und jetzt stelle ich nochmal die Frage, warum Adorno sozusagen auf halbem Wege bezogen auf diese Möglichkeiten stehen geblieben ist. Da ist einmal, dass die Sprach- und Kognitionstheorie noch nicht so weit war. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Da ist zweitens aber auch der Punkt, dass er sich in seinen empirischen Untersuchungen, insbesondere beim Gruppenexperiment, viel zu sehr noch verpflichtet sah, die sozusagen angeblich strengen Verfahren der des Social Research erfüllen zu müssen, weil er diesen Social Research aus der Sicht der verrotteten, in seinen Augen verrotteten Geisteswissenschaft dann doch für höher gehalten hat und nicht den Versuch unternommen hat, die Wurzeln eines rekonstruktionslogischen Verfahrens in der Tradition der Geisteswissenschaften zu nutzen. Es gibt aber eine Stelle, wo Adorno das systematisch getan hat, und das ist in der Kunstsoziologie. Dort hat er Werkanalyse betrieben, sozusagen Ausdrucksgestalten natürlich analysiert. Und dort ist er sozusagen den Königsweg der empirischen Sozialforschung in seinem Sinne gegangen, nämlich das Betreiben der Aufschließung sozialer Wirklichkeit durch Werkanalyse. Und er hat an einer anderen Stelle diese Werkanalyse schon ausgeweitet in einer Weise, wie ich das hier noch viel stärker getan habe, indem ich empfehle, Daten grundsätzlich als Ausdrucksgestalten, also wie Werke zu analysieren. Adorno hätte die Kulturindustrietheorie nicht entwickeln können, und das ist ein wichtiger Schritt in der Geschichte der Sozialwissenschaften gewesen, wenn er nicht den Werkbegriff wie selbstverständlich auf Dinge außerhalb der sozusagen als gelungen geltenden Kunst angewandt hätte. Was ich gemacht habe, ist nichts anderes in gewisser Weise als die Empfehlung auszusprechen, das überhaupt zu tun. Ja? Also gewissermaßen Daten als Ausdrucksgestalten grundsätzlich zu analysieren. Und da ist Adorno sehr weit gekommen, nur hat er uns, darüber haben wir gestern diskutiert, zu wenig da über die Logic of Discovery in meinen Augen hinterlassen. Er hat es gewissermaßen als ein Vertreter einer fast damals schon vergangenen Bildungstradition mit einer unglaublichen Empfindlichkeit getan. Und ich möchte eine gewagte These hier einfach in den Raum stellen, die sich auch an das anschließt, was Raimund Reichen schon gesagt hat. Wenn man sich klar macht, dass Adorno ein großes Vorbild in seinem Leben hatte, von seiner Mutter vielleicht abgesehen, das war Alban Berg. Also wenn man sieht, wie außerordentlich treu und loyal er der Postillon d'Amour in der Affäre Alban Berg Hannah Fuchs gewesen ist, das ist, und er ist immer wieder gesagt, aufgefordert worden, er soll zu der Programmmusikproblematik etwas sagen. Die man dann lösen konnte, als man in Alma Mahler Werfels Nachlass die von Alban Berg annotierte Partitur zu der lyrischen Suite fand, wo dann solche Sätze drinstehen, weißt du noch, als wir uns damals im Kinderzimmer und so weiter. Man wusste schon immer, dass die Reihe HF und AB sozusagen das war bekannt, das hatte man schon vermutet, aber diese ganzen Annotationen, Adorno wusste das alles und er war verschwiegen wie ein Grab. Er hat zu seinen Lebzeiten nie etwas davon gesagt. Nachträglich kann man rekonstruieren. Und so loyal und treu kann man nur jemandem gegenüber sein, den man wirklich bewundert und den man als Vorbild hat. Und zu diesem Vorbild gehörte, dass er wusste, dass er nie so gut komponieren werden wird wie Alban Berg. Und das ist eine große Ungerechtigkeit, wenn Maurizio Kagel mal gesagt hat, Adorno sei ein Sonntagskomponist gewesen. Das war er nämlich nicht. Er war sehr professionell. Kein Gelegenheitskomponist, sehr ernsthaft. Aber er wusste eben, so gut wie Alban Berg war er nicht. Und er war damit nicht genügend nach seinen eigenen Maßstäben. Und deswegen ist er Philosoph geworden. Und dann empirischer Sozialforscher. Und die Präzision seines Schreibens ist die Präzision eines künstlerischen Gestaltens und nicht einer wissenschaftlichen diskursiven Analyse. Und ich glaube, dass darin eine Wurzel zu sehen ist, ein Motiv dafür, warum er uns verschwiegen hat, wie er auf die Gestalten, wie er die Gestalterschließungen vorgenommen hat und wie er darauf gekommen ist. Herr von Friedeburg hat mir mal, darf ich glaube ich sagen, mal erzählt, so nebenbei, ziemlich ungewollt, sie hätten ihn immer wieder bekniet, er solle doch mal sagen, ja, wie er zu dieser oder jener Einsicht gekommen ist. Und er hat es nicht getan. Und dann haben sie auf dem Schlauch gestanden, um es mal so salopp auszudrücken. Und die Habermas-Crew hat in Starnberg den Versuch erst gar nicht unternommen. Von vornherein nicht. Die sind von vornherein scientistisch amerikanisch vorgegangen in ihren Forschungen. Wenn man das
sozusagen als biografische Motivik hinzunimmt, dann kann man verstehen, warum er sich verweigert hat, uns eine Erklärung zu geben. Ich finde aber, wir haben heute ein Anrecht darauf. Wir müssen heute wissen, wie kann man methodisch, explizit und bewusst so vorgehen, dass man dieses Forschungsmodell sozusagen erfüllen kann. Und nebenbei fällt dann wie selbstverständlich ab, dass das Modell der ästhetischen Erfahrung sowieso die Grundlage und die Basis der Erkenntnis ist und dass tatsächlich die Werkanalyse eine gute Übung für empirische Sozialforschung ist. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, dass in der Kulturindustrietheorie brauchen wir einen entsprechenden Subjektbegriff. Ich habe versucht, den sozusagen nebenbei mit zu bestimmen, nämlich das Subjekt der lebendigen Erfahrung. Das ist das Subjekt, das sich nicht subsumiert und mit Marx gesprochen nicht reell subsumiert unter ein Produktionsschema. Das müssen wir in der Analyse aber auch sozusagen bestimmen können. Und es gibt ja einen interessanten, wenn ich das so sagen darf, Fehler in der Vorstellung der Kulturindustrietheorie in der Dialektik der Aufklärung, dort, wo sie mit der Werbung expliziert wird. Das kann er selbst nicht ernst genommen haben, wenn er darüber nachgedacht hat. Denn die Werbung trägt pragmatisch an sich, dass sie Werbung ist. Jeder muss sie so wahrnehmen. Sie ist insofern authentisch. Ja? Also was ist daran Kulturindustrie? Ja? Nur die Äußerlichkeit, dass sie gewissermaßen nach einem Schema produziert ist, aber das Subjekt passt nicht dazu. Denn es ist ein Subjekt schlechterdings nicht denkbar, das gewissermaßen auf diese Werbe so reinfällt, weil sie pragmatisch klar gerahmt ist, dass man es als etwas anderes als Werbung lesen würde. Man muss also die Theorie der Halbbildung zur Korrektur hinzunehmen. Und dann hat man die Kulturindustrietheorie erst vor sich. Darin ist nämlich sozusagen das Pendant, das sozusagen das Subjekt, das zum Kulturindustrievorgang passt, ist das Halbgebildete. Ist der Halbgebildete. Also ich habe gestern das Beispiel gehört, das ist derjenige, der ins Museum geht zu einer Ausstellung, sich erst einen Katalog kauft und dann vor die Exponate geht und den Katalogtext liest und dann kurz zuguckt auf das Exponat, auf das Bild, ob auch alles drauf ist, was in dem Katalog beschrieben ist. Der subsumiert sich sozusagen, ja, statt unter das Bildungsschema, was vorgeschrieben ist, statt lebendig zu erfahren, statt gewissermaßen die Suggestivität des sinnlichen Ereignisses eines Kunstwerks sozusagen auf sich wirken zu lassen. So, da haben wir, was für Adorno ganz entscheidend ist und in die empirische Sozialforschung einfließt, die Differenz zwischen begrifflicher Erkenntnis und sinnlicher Erkenntnis. Die begriffliche Erkenntnis, die in der Logik des besseren Argumentes arbeitet und die sinnliche Erkenntnis, die gewissermaßen mit der Suggestivität des und dem Zwang des sinnlich präsenten Werkes arbeitet. Und nur damit. Nur müssen wir wissen, dass wir in der Sozialforschung uns diese sinnliche Präsenz grundsätzlich verschlossen ist. Wir können sie nur am Rand ergreifen, wenn wir das Werk, das durch seine sinnliche Präsenz wirkt, sozusagen möglichst scharfsinnig und methodisiert zu erschließen versuchen. Und dann passiert einem auch nicht der Fehler, dass man glaubt, dass der Rätselcharakter des Kunstwerks darin besteht, dass man es nicht auslegen könnte. Das glauben dann viele. Sondern es ist genau umgekehrt. Man in dem Maße, in dem man es präzise auslegt und bestimmt, hermeneutisch, sozusagen wird der Rätselcharakter, sozusagen das Unausschöpfbare in der sinnlich präsenten, unmittelbaren Wirkung des Werkes immer umfassender, immer mehr amplifiziert. Ein gelungenes Werk zeigt sich darin, dass es durch Auslegung sich überhaupt nicht erschöpft. Im Gegenteil, dass gewissermaßen seine Rätselhaftigkeit sich eher erhöht. Also man muss keine Angst haben, gewissermaßen mit dem Methodenbesteck an das Ding ranzugehen. Ich bedanke mich für Ihre Geduld.
Ja, vielen Dank, Ulrich Oebermann, für Doch die abgerundete Wendung, die ja zum Schluss doch nochmal sehr ausführlich auf Adornos Vorgehen und seine Werkanalysen zu sprechen gekommen ist. Trotz dieses langen Vortrags haben wir immerhin noch fast 40 Minuten Diskussionszeit. Ich bitte um Wortmeldungen. Bitte.
Sie haben Ihre Methode der objektiven Hermeneutik sozusagen als die Methode eingeführt, hier die Adorno nicht geliefert hat und das sozusagen als Fortsetzung seiner Theorie verstehen wollen. Ich kann Ihnen auch sozusagen sehr weit folgen, also in dieser Fragestellung überhaupt. Das würde ich genauso sehen, dass man versuchen muss, also diese Schriften nun sozusagen in die Anwendung zu bringen, auch in den Einzelwissenschaften und die im Sinne einer Materialanalyse umzusetzen. Und da finde ich Ihre Vorschläge jetzt, was die Sequenzanalyse betrifft und so weiter und dieses nah am Material und diese Wichtigkeit des Protokolls, das würde ich alles unterstreichen. Nur, ich glaube, also die Deutung, die dann sozusagen in dieses auf der Grundlage eines solchen Protokolls gefunden werden kann, die bedarf doch der Parameter, die bedarf doch der Begriffe. Und da sehe ich sozusagen ein Manko, also da sehe ich eine starke Abweichung, also von allen Prämissen jetzt mal, die Adorno jetzt angelegt hat, etwa den Begriff Gesellschaft oder Begriff der Geschichte, den Begriff der Kunst. Also wie soll eine solche Sequenzanalyse Deutung sein, ohne etwa einen Begriff des Gegenstands, also in einem geschichtsphilosophischen Konzept? Das frage ich mich sehr. Am Anfang gesagt, Ideologiekritik sei etwas, was sozusagen durch die Linguistik, durch Chomsky obsolet geworden sei, verstehe ich gar nicht. Also inwiefern wäre Ideologiekritik jetzt obsolet geworden? Das ist eine Frage an Sie. Wie soll ich überhaupt einen Kunstbegriff im Sinne Adorno, Sie haben jetzt gerade auf diesen Begriff der Verrätselung, der Blindheit des Werks sich bezogen, wie soll ich den in die Werkanalyse hineinnehmen, wenn ich nicht sein Konzept von Ideologiekritik aufnehmen und natürlich auch versuche, kritisch zu reflektieren, weil ja diese Blindheit des Werks und der Rätselcharakter ist nicht einfach aufzulösen, wie Sie es jetzt getan haben, im Sinne von Amplifizierung, offenem Kunstwerk, Vieldeutigkeit, so wie es Umberto Eco getan hat. Und ich würde eben gerade daran festhalten wollen, dass Adorno nicht mit Semiotik jetzt weiterzuführen ist, sondern dass das diametral entgegengesetzte Modelle sind. Denn ich kann mit Chomsky nicht die geschichtsphilosophische Einbindung dieser Werkanalyse im Sinne Adornos weiterführen. Da sehe ich jedenfalls ein Problem, zu dem ich gerne Anregungen hätte von Ihnen.
Ja, drei Punkte. Zu Chomsky kann ich ganz schnell, glaube ich, etwas sagen. Den brauche ich für die konkrete Analyse von Ausdrucksgestalten, auch für konkrete Werkanalysen brauche ich den überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Ich brauche ihn aber für die Begründung der Bedingung der Möglichkeit eines solchen Vorgehens. Also ich muss ja eine Rechtfertigung dafür haben, grundsätzlich auf der konstitutionstheoretischen Ebene, warum ich von als Interpret von zum Beispiel materialen, nicht kritisierbaren Regeln ausgehen darf. Da liefert mir Chomsky ein wichtiges Begründungsstück, Searle genauso, Sprechakt-Theorie und so weiter. Aber alles das, was Sie unter dem Titel Theorie des Geistes heutzutage dort im Angebot finden. Und das ist sozusagen eine Entlastung. Man braucht das nicht konkret. Das habe ich aber versucht, glaube ich, zu schildern. Sie müssen sozusagen Regeln explizieren, nur solange Strittigkeiten bestehen. Aber Sie müssen sie nicht sozusagen im Sinne einer gültigen Theorie rekonstruieren. Das ist das Geschäft eben jener Vertreter der Theorie des Geistes, was ganz anderes, also das, was hier steht, das macht der Herr Grevendorf, die Reste da an der Tafel auf dem Kopf. Das ist ein Vertreter einer solchen Disziplin und eines solchen Geschäfts. Das entlastet uns. Das Zweite, die Begriffe. Ja, das Wichtige an diesem Vorgehen ist natürlich, dass Sie nicht Begriffe benutzen zur Explikation, sondern das, was Adorno Begriff und Sache genannt hätte, das erwächst sozusagen aus der Rekonstruktion, indem sie die Sache zum Sprechen bringen, durch Rekonstruktion. Begriffe erscheinen dann letztlich als Abkürzungen für rekonstruierte Modelle. Ja? Also der Begriff des Ödipus-Komplexes. Freud hat sozusagen den Ödipus-Mythos für einen komplexen Zusammenhang genommen. Da ist es ziemlich müßig zu fragen, von welchem Behandlungsfall an das eine Theorie war. Ja? Sozusagen vom, war es schon im ersten Fall eine oder erst beim vierten Fall. Irgendwann, das Entscheidende ist die konkrete Fallrekonstruktion, die Grundlage dafür war, den Label Ödipus aus der griechischen Mythologie sozusagen dafür als Gleichnis zu verwenden. Begriffe sind immer sozusagen, natürlich arbeiten Begriffe auf einer anderen Ebene, dann wenn sie sozusagen, nur das sind nicht theoretische Begriffe in dem wissenschaftstheoretischen Sinne. Ja? Also so, dass man theoretische Begriffe als Konstrukte nimmt, operationalisiert und dann entsprechend ihnen operationale, mithilfe dieser operationalen Indikatoren Daten zuordnet. Ein Folgeproblem ist natürlich, Sie müssen nicht jedes Mal das Rad wieder von vorne erfinden. Sozusagen Theorien werden so gedeutet als eine Kumulation von Fallrekonstruktionen. Und die kann man natürlich in dieser Kumulation jeweils mit einsetzen. Aber das tut man in der Regel erst nachträglich, wenn man sozusagen wirklich nicht zirkulär ist, man nur, wenn man eine Fallrekonstruktion ausführlich vornimmt und dann hinterher dieses Ergebnis einordnet in den Bestand von sozusagen Theorien, die ihrerseits das Ergebnis vorausgehender Fallrekonstruktionen sind. Ideologiekritik, davon habe ich eigentlich wenig, aber habe ich Sie richtig verstanden? Ideologiekritik? Ja. Nun muss man unterscheiden, Ideologiekritik in der marxischen Tradition und Ideologiekritik sonst. Also ich für meinen Teil halte von Ideologiekritik nicht sehr viel, weil das ist eine Vorform von Wissenschaft und das ist mehr Beckmesserei und Schiedsrichtertum. Wenn, was nicht heißt, dass Ideologien als Ideologien nicht sozusagen in der Analyse konkret bestimmt werden müssen. Ja, natürlich. Nur Ideologiekritik sozusagen als schematischer Ansatz würde ich nicht als Erfahrungswissenschaftler empfehlen, weil das läuft meistens darauf hinaus, dass Sie mit irgendwelchen Maßstäben vorwegkommen, subsumptionslogisch die anlegen. Was Adorno unter Ideologiekritik verstand, das ist schon etwas anderes. Da geht es nämlich nicht darum, falsches Bewusstsein sozusagen zu entziffern, ja, sondern und dann sich zu beruhigen. Von einem Maßstab her, so wie der Habermas das etwa machen würde, mit den Maßstäben der rationalen Sprache und Handlungsfähigkeit von Subjekten, die dann gewissermaßen im Aufklärungsimpetus an den Gegenstand herangetragen werden. Sondern Ideologiekritik im adornischen Sinne heißt, dass man am konkreten Gegenstand, an dem man falsches Bewusstsein identifiziert hat, zugleich auch das mögliche Anderssein mit identifiziert hat und nur dann berechtigt ist, von falschem Bewusstsein zu sprechen. Wenn man den Maßstab nicht von außen rangelegt hat, sondern den Maßstab, an dem etwas falsches Bewusstsein ist, in derselben Sache mitgefunden hat. Und das kann man nun generalisieren und kann sagen, Ausdrucksgestalten sind in jedem Falle zwingend, haben mindestens eine Gültigkeitsrelation. Sie sind objektiv in einer Hinsicht authentisch als sinnlogische Gebilde. Selbst wenn Sie das schlimmste Misslingen ja, zum Ausdruck bringen, dann bringen Sie dieses Misslingen gültig zum Ausdruck. Ja? Sonst können wir es nämlich gar nicht erkennen. Und dasselbe gilt für psychopathologische Gebilde auch. Und dasselbe gilt für sozusagen alle Formen von Unvernunft oder wie auch immer Sie es nennen mögen. Das hat nun unter methodischem Blickwinkel eine enorme Folge, die nämlich, dass in dieser Authentizität, die objektiv immer vorliegt, das Anderssein des Misslingens auch schon vorliegt. Ja. Nämlich dann, wenn dieses Misslingen, das Subjekt des Misslingens, die Ausdrucksgestalt seines Misslingens einsehen könnte, dann ist sozusagen der erste Schritt zur Änderung, der erste Schritt zur, wenn Sie so wollen, zur Selbstheilung schon gemacht worden. Das heißt, dieses Selbstheilungspotenzial ist den Ausdrucksgestalten aufgrund ihrer sozusagen letzten Endes auf Sprache zurückzuführenden Konstitutionsbedingungen innewohnend. Aufgrund dieser nicht hintergehbaren Gültigkeitsrelation. Und daran müssen Sie sich, also das, wofür ich plädiere, ist nichts anderes, als dass man diese Gültigkeitsrelation auch jeweils material erhebt und feststellt. Und dann müssen Sie sich keine großen Sorgen machen, den ganzen Sachen dann auch noch theoriesprachliche Begriffe oder sonst was, Schubladen, dafür gibt's genug. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Rekonstruktion der konkreten Sache. Das andere finde ich nicht mehr wichtig.
Ja, bitte.
Ich möchte noch mal nachhaken, an meine Vorrednerin anschließen. Wenn Sie sagen, dass Sie die konkrete Ausdrucksgestalt, die Sinngestalt sozusagen analysieren, erschließen und dabei auf die dahinterliegenden Erzeugungsregeln kommen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann fragt sich natürlich, woher wissen Sie eigentlich, wenn Sie in diesem Wechselspiel sozusagen von genau aufnehmen, genau hinschauen und die Sinngestalt erschließen, nicht selber einer Engführung unterliegen, möglicherweise. Das heißt, meine Frage, und das schließt jetzt auch an das, was meine Vorrednerin gesagt hat, brauchen Sie nicht als Ergänzung Ihrer, wie soll ich sagen, empirischen Sozialforschung in der Tradition Adornos eben doch auch eine geschichtsphilosophische Rekonstruktion, in der Sie diese Sinnstrukturen und diese Erzeugungsregeln in ihrer Entstehung rekonstruieren. Also sozusagen als ein Gerinnungsprozess, wenn Sie so wollen. Denn diese Erzeugungsregeln, von denen Sie sprechen, die sind ja nicht, wie soll ich sagen, anthropologisch fixiert. Die haben sich ja auch in Praxis oder in kultureller Evolution irgendwie entwickelt. Also, oder habe ich Sie da falsch verstanden?
Ja, man muss schon unterscheiden zwischen, also die Erzeugungsregeln, für die würde eben das, was Sie eben ausgeführt haben, nicht gelten. Die Erzeugungsregeln sind solche Gebilde, die Sie letztlich eben auf das zurückführen können, wovon ich gesagt habe, dass es nicht material, nicht kritisierbare Universalien sind. Sie können immer nur kritisieren die Rekonstruktionen dieser Universalien, ja? Aber nicht die Universalien selbst. Wenn Sie die universalen Prinzipien oder Regeln der Syntax oder der Pragmatik oder des logischen Schließens oder der sozialen Kooperation, die Gesetze der Reziprozität, kritisieren wollen, müssen Sie sie, um die Kritik durchführen zu können, schon immer implementieren, ohne dass Sie es merken. Sie können gar nicht darauf verzichten. Das heißt, Sie sind Bedingung der Möglichkeit der Durchführung dieser Kritik. Und das unterscheidet Sie eben grundsätzlich von Normen und von Prinzipien, die kritisierbar sind. Also nehmen Sie den Satz, das ethische Prinzip, du sollst nicht töten. Für das würde eben, was ich eben gesagt habe, nicht gelten. Dessen universale Geltung können Sie ethisch begründen. Aber um das kritisieren zu können, die Geltung kritisieren zu können, müssen Sie nicht dieses Prinzip schon implementieren. Das unterscheidet dieses Prinzip sozusagen von den universellen Regeln. Also, wenn Sie die Regeln des logischen Schließens kritisieren wollen, und ich meine übrigens, Sie können gar nicht darauf verzichten, weil es geschieht mit Ihnen. Ja? Es sind Naturgesetze im Kopf, ja, auf die ich mich hier beziehe. Das ist ja das Erstaunliche an den... Also Sie müssen einfach mal den Sprung machen. Ja, natürlich. Ich habe sozusagen, das habe ich doch gesagt, ich habe die konkrete Einzelsprache. Aber ich erzähle in eine einfache Anekdote in den Einführungsveranstaltungen, um das klarzumachen. Bei uns im Dorf gab es ein Kind, das als uneheliches Kind galt eines französischen Kriegsgefangenen, der während des Zweiten Weltkriegs dort war. Und das wusste jeder im Dorf und es wurde hinter vorgehaltener Hand darüber gesprochen. Und dann hat ein achtjähriges Kind nach dem Krieg gefragt, als es das hörte, der Vater sei Franzose, hat es gerade auf platt, hey, gehört doch gar kein Französisch, er spricht doch gar nicht Französisch. Und was hat dieses Kind geglaubt? Dass die Fähigkeit, die Einzelsprache zu erwerben, angeboren ist. Wir lachen darüber, wie selbstverständlich, weil wir wissen, dass dieses Kind jede Einzelsprache gleichermaßen gut hätte von Anfang an erwerben können. Das ist die Universalie, ganz einfach. Ja? Wir wissen das. Wir können es nur nicht explizieren. Jede Einzelsprache dieser Welt können wir gleich gut lernen. Aber wenn wir sie gelernt haben, dann ist der Platz des sozusagen der Füllung, der materialen Füllung des universalsprachlichen Programms durch eine Einzelsprache, die historisch natürlich konkret ist, eine Muttersprache, dann ist das die Muttersprache, ist der belegt. Und alle anderen Sprachen sind von da an Fremdsprachen. Das ist genau die Dialektik von Universalität und Historizität. Ganz simpel. Ich habe das doch bei den Mythen genauso, ich habe das doch beim Inzesttabu ebenfalls. Natürlich, das Inzesttabu tritt historisch Erscheinung immer in Erscheinung positiviert, immer in einer bestimmten Form von Heiratsregeln, in bestimmten Verwandtschaftsorganisationen. Aber es bleibt die Universalie des Inzesttabus. Ich weiß, dass das in Frankfurt den Leuten wahnsinnig schwerfällt, in Universalien zu denken, weil sozusagen Marx das nicht vorgesehen hat. Bei Hegel ist das vorgesehen. Man muss nur die Rechtsphilosophie anständig lesen. Die Sittlichkeit ist eine Universalie. Die ist objektiv bei Hegel immer schon da. Ja? Und die konkreten historischen Normen, in denen sie sozusagen konkret in Erscheinung tritt, sagen ja nichts dagegen. Ja? Ich meine, Marx ist eben nicht moderner als Hegel, ja? Sondern Marx ist in gewisser Weise ein Rückfall bezogen auf Hegel.
Herr Zuckermann.
Ich glaube, Herr Oevermann, dass Sie dennoch nicht an den Fragen, die Ihnen gestellt worden sind, vorbeikommen. Ich kann natürlich voraussetzen, wie Adorno voraussetzt, dass es ein Bewegungsgesetz des Materials gibt, dass es erschließbar ist. Ich kann das als Postulat sogar in die Welt setzen und sagen, so müssen wir verfahren. Aber dass es sich von selbst erschließt, davon können wir nicht ausgehen. Ich sage das deshalb, weil Sie vielleicht die Anekdote kennen, dass Benjamin den Baudelaire-Aufsatz, die erste Version Adorno gibt und Adorno zutiefst enttäuscht ist. Warum? Weil Benjamin nicht genügend Deutung gemacht hat in das, was er meinte, das sich von selbst erschließt, indem er sozusagen die Fakten nebeneinander reiht. Er hat also Benjamin vorgeworfen, du, beziehungsweise er war per Sie mit ihm, deuten nicht genug. Warum kann uns Adorno keine Methodologie anbieten? Nicht deshalb, weil er uns nicht das Postulat des Bewegungsgesetzes des Materials als Postulat anbieten kann, das wäre schon ein Stück Methode, sondern weil uns die Methodologie der Deutung nicht anbieten kann. Er kann uns keine Methodologie, die verpflichtend ist, für alle Arten der Hermeneutik anbieten, die sagt, wenn es ein Bewegungsgesetz des Materials ist, das heißt, das Material ist in sich schon im Grunde genommen schon so sinnbeladen, dass es nur Aufscheinen zu braucht, ich muss es nur genügend lange konstellativ, begrifflich bearbeiten, damit es plötzlich dann mir entgegenspringt, dann ist genau die Frage, wie komme ich zu dieser Konstellation? Was ist die Begriffsarbeit und ist die im Grunde genommen eine Methode zu subsumieren? Ich glaube, dass Adorno uns das nicht anbieten konnte, weil er genau wusste, dass es keine Methode für diese Art von Begriffsarbeit geben kann. Jetzt, warum wusste er das? Da möchte ich wieder zurückgehen auf ein Stück Wissenschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts. Ich glaube, das Problem beginnt gar nicht so sehr in der Auseinandersetzung von Geistes- und Sozial- bzw. Kulturwissenschaft, obwohl das natürlich ein Zentralmoment war und die Neukantianer der Marburger Schule sich natürlich damit auseinandergesetzt haben, bis zu der Lösung über Windelband und Weber, wie sie sich gestellt hat. Was für meine Begriffe ein viel größeres Problem ist, vor dem ein Adorno gestellt ist, ein Adorno meine ich also überhaupt Leute zu Adornos Zeit, sagen wir mal Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, beziehungsweise dann in der Zeit nach dem großen Aufsatz von traditioneller und kritischer Theorie, ist die Tatsache, dass die Geisteswissenschaft beziehungsweise die Sozialwissenschaft, sagen wir es subsumierend, die Kulturwissenschaft in sich total heterogen ist. Es gibt ja nicht eine Theorie der Soziologie, es gibt ja x Theorien der Soziologie im 19. Jahrhundert, schon in der klassischen Theorie. Und die sind schon so paradigmatisch angelegt, dass man da schon auswählen muss, ohne dass man auswählt, kommt man gar nicht zu einem Ergebnis, was das Bewegungsgesetz des Materials sein kann, wenn ich wirklich davon ausgehe, dass es gedeutet werden kann. Ich kann einzelmenschlich vorgehen wie Weber, ich kann kollektivistisch vorgehen wie Durkheim, ich kann harmonistisch vorgehen wie Durkheim, ich kann konflikttheoretisch vorgehen wie ein Simmel oder ein Marx, ich kann harmonistisch vorgehen und dabei noch den Konflikt integrieren wollen, wie ein Dahrendorf oder Louis Corser. Es gibt ja x Paradigmata, von denen ich ja dann irgendwie eine Auswahl treffen muss. Diese Heterogenität ist ja genau das, und das haben Sie ja vorhin ja thematisiert, ist ja genau das, wo Horkheimer dann sagt, ohne Interdisziplinarität kommen wir gar nicht weiter. Aber, und jetzt kommt das große Aber, denn Ihre große Frage, warum keine Methodologie? Wenn Interdisziplinarität bedeutet, dass ein Freud, ein Marx, ein Stück Max Weber mit dabei ist. Es ist gar nicht, warum er sich nicht gegen Max Weber geäußert hat, war ja ganz einfach. Der Begriff der total verwalteten Welt ist ohne den Bürokratiebegriff von Max Weber überhaupt gar nicht denkbar. Andererseits ist aber der Begriff der Zweckrationalität bei Weber natürlich nicht übernehmbar, wenn man wirklich in Kategorien der instrumentellen Vernunft denkt. Also wenn solche heterogene Momente reinkommen in eine Theorie der Interdisziplinarität, gibt es keine Methode mehr. Es gibt ein Stück Spontanität, die sich im Kunstwerk, in der Tat in der Art der Verrätselung, von der die Rede war vorhin, noch so erhalten kann, in der Hoffnung, dass da vielleicht eines Tages etwas dekodiert werden kann. Aber wenn ich interdisziplinär denke und interdisziplinär in solchen tiefen psychologischen und makrosoziologischen Kategorien wie Freud und Marx und noch ein Weber, der sozusagen der Antagonist zu Marx gewesen, noch mit reinbringe, ein Nietzsche mit einmal mit einer Rolle spielt, Schopenhauer spielt mit einmal eine Rolle, ich setze mich auseinander mit einem Durkheim, mit einem Comte, mit einem Spencer, mit einem Mills und so weiter, dann habe ich im Grunde genommen nicht die geringste Chance, eine Methodologie anzubieten, die verbindlich sein kann. Ich kann nur immer wieder an das Material rangehen und hoffen, dass indem ich anfange zu deuten, ein Stück Aufschein entgegenspringt. Aber für diese Deutung, für dieses Deutungsverfahren, was ja Weber ja versucht hatte mit der Verstehenssoziologie, dafür gibt es keine universal verbindliche Methode.
Also die Theorien, von denen Sie gesprochen haben, die brauche ich methodologisch für die jeweilige Analyse nicht. Die Theorien sind Gegenstand der Überprüfung, aber ich brauche sie nicht für die Aufschließung des Materials. Würde ich sie dafür gebrauchen, wäre das schon ein subsumptionslogisches Vorgehen. Ich würde dann nämlich das Material von vornherein schon im Lichte dieser Theorien vorweg interpretieren, bevor ich sozusagen aus dem Material unabhängig Schlüsse zu ziehen versuche. Methodologisch sind diese Theorien für die Erschließung nicht relevant. Das gilt auch für die Bewegungsgesetze. Die Bewegungsgesetze sind für die Erzeugung der Ausdrucksgestalten, die ich analysiere, nicht konstitutiv. Sie geben diesen Ausdrucksgestalten ihren Inhalt, ihren je spezifischen. Und die Bewegungsgesetze kommen dort vor, vermittelt über die jeweiligen Fallstrukturen, wo auf der zweiten Ebene, dort wo ich von den Auswahlprinzipien gesprochen habe, wo also sozusagen die dispositiven oder dispositionalen Faktoren, die eine Entscheidung, eine Auswahlentscheidung faktisch bestimmen. Und die können sehr unterschiedlicher Art sein. Da kommt alles aus allen Disziplinen, das was in den Disziplinen spezifisch thematisch ist, spielt da der Möglichkeit nach rein. Ja? Und ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, dass das Blicken auf das konkrete Material durch die Brille von Theorien den Blick nicht erweitert, sondern verengt. Also das heißt nicht, ich plädiere hier nicht für eine Tabula Rasa-Vorstellung, keineswegs. Ja? Im Übrigen, also für das Verfahren wird im Sinne von Prinzipien empfohlen, sozusagen alles zu benutzen, was irgendwie dazu dient, die Lesartenvielfalt zu erhöhen. Ja? Das Entscheidende ist die Geltungsfrage, ob die Lesarten
mit dem Text kompatibel sind. So, und welche, jetzt nehme ich die Metapher wieder, Bewegungsgesetze, die protokollierte Praxis in der Realität bestimmt haben, das rekonstruieren Sie ja genau lückenlos. Das heißt, Sie werden darauf gestoßen. Ich glaube, dass, also soweit ich das in meinen eigenen Forschungen in interdisziplinären Verband gesehen habe, ist natürlich bei Historikern zum Beispiel ein riesiges Problem, dass sie Unmengen von Quellenmaterial in den Archiven durchflügen müssen. Also sozusagen, sie müssen, um es mal drastisch auszudrücken, die Sachen schnell lesen. Und da braucht man offensichtlich eine Art von Plotverständnis. Da ist es sehr nützlich, wenn man sozusagen in dramatischen Konstellationen denken kann, um möglichst schnell das, was man liest, zu verdichten. Das ist alles okay. Nur das sind letzten Endes Abkürzungsverfahren. Ich plädiere für ein konkurrierendes Verfahren. Statt Quellen schnell zu lesen, eine sehr gründlich sequenzanalytisch aufzuschließen und dann nach der Methode des maximalen Kontrastes die nächst maximal kontrastierende zu nehmen und sozusagen so weiter zu. Natürlich, es gibt dieses Verfahren, was ich vorschlage, ist ein sozusagen das Modell eines ausführlichen, detaillierten Verfahrens, was man zum Beispiel in der Praxis auch nur dann einsetzen sollte, und wenn die Praxis eine Krise zu lösen hat, wenn eine Routine nicht mehr funktioniert. Also zum Beispiel in der klinischen Praxis empfehlen wir solch ein Verfahren nur dann, wenn man sich zum Beispiel streitet über eine Diagnose oder über eine Fokusbestimmung, was weiß ich. Ja, der Historiker hat das Problem, das ist nun sozusagen, dass er, ich könnte deswegen auch kein Historiker sein, weil ich wüsste gar nicht, wie das gehen soll, dass ich sozusagen innerhalb von, was weiß ich, 3 Jahren eine ganze Epoche überblicken können soll. Ja. Aber ich finde es dennoch sehr interessant, was die machen, und spannend. Ich lerne viel von ihnen, und ich kann mir von daher klar machen, dass Historiker im Unterschied zu Physikern zum Beispiel erst wirklich gut sind, wenn sie schon sehr alt sind, weil sie dann sozusagen so viel Material angesammelt haben und so viel Materialkenntnis haben, dass sie sich vergleichsweise sicher bewegen. Der objektive Hermeneut verhält sich da ganz anders. Bewusst künstlich naiv, sozusagen, er nimmt Kenntnisnahme riesiger Materialberge, auf die verzichtet er und sozusagen wählt deswegen eine exemplarische Methode. Ich nehme ja nicht in Anspruch, dass das der einzige Weg ist. Ich suche nur nach einer forschungslogischen Lösung des methodologischen Problems, das Adorno in allen seinen Schriften, in denen er die empirische Sozialforschung zum Thema hat und den Researchbetrieb kritisiert, meines Erachtens nach faktisch anvisiert hat, was sozusagen sein Problempunkt war, von dem ich aber sage, dass er ihn noch nicht hinreichend eingelöst hat.
Ja.
Ja, ich meine, ich bin mit dir völlig einig, und welcher einsichtige moderne Mensch wäre das wohl nicht, über die Existenz dieser Universalien. Aber du hast ja zu Recht darauf hingewiesen, dass zumindest bisher und, wie ich sehe, auch auf absehbare Zeit nicht, irgendwie aller Pinkerscher Versuche und so etwas zum Trotz sich da irgendwie ein biologisches Substrat wird festmachen lassen. Also wir haben sie nur in ihrer konkreten, also die Sprachen wie alle anderen Regeln, Inzest, Tabu etc., nur in ihrer jeweils konkreten Erscheinungsform. Und was besagt es dann, dass dem irgendwas zugrunde liegt für das Verhalten der Menschen, für eine empirische Sozialforschung? Also das ist mir zunächst nicht einleuchten. Und auch zu Marx, natürlich hat er sich zu Universalien zu seiner Zeit noch nicht geäußert, und ich meine, was der Hegel zur Sittlichkeit sagt, also das mit Chomsky kurz zu schließen, fällt mir schwer. Aber Marx hat auch nicht bestritten, dass es also biologische Tatsachen gibt, im Gegenteil, das war ja das Materialistische am historischen Materialismus, aber er hat eben auch gesagt, dass der Hunger, den ich mit Messer und Gabel befriedige, eben ein anderer ist als der, den ich mit Zähnen und Klauen befriedige. Und das genau das Gleiche gilt für die Universalien.
Also ich würde zu den Universalien nicht gerne noch mal was sagen, weil, also, das kann man nachlesen. Ja. Ich würde gerne noch einen anderen Punkt aufgreifen, der eben mehrfach der Sache nach zur Sprache gekommen ist. Im Zusammenhang mit der Kritik an der Subsumptionslogik ist ja der Totalitätsbegriff für Adorno entscheidend. Und es ist klar, dass er mit dem Totalitätsbegriff natürlich nicht deskriptive Totalität meint, wie sie Popper fälschlicherweise Hegel unterstellt hat in seiner Hegel-Kritik in Poverty of Historicism. Auf der deskriptiven Ebene ist das Programm einer sozusagen Totalitätsbeschreibung natürlich unsinnig. Die kann nie abgeschlossen sein. Ja? Poppers berühmtes Beispiel mit der Beschreibung des fliegenden Spatzen, dass das immer noch erweitert werden kann. Das ist trivial. Was mit Totalität ist ja was ganz anderes gemeint, nämlich der Gesamtzusammenhang im Sinne einer Gesetzlichkeit, der ein historisch konkretes Gebilde bestimmt. Und da finde ich es eben interessant, dass Adorno diesen Totalitätsbegriff auf Gesellschaft beschränkt. Und sozusagen andere Gebilde, die gewissermaßen ich will es mal jetzt abgekürzt ausdrücken, totalitätsfähig sind, jede Form von konkreter Lebenspraxis, die Gebilde, die dadurch, dass sie ihre Krisen selbstständig lösen müssen, ihre Autonomie historisch bilden. Ja? Das, was wir konkret rekonstruieren, auf welchen Aggregierungsstufen auch immer. Das finde ich sehr eigentümlich, dass Adorno, obwohl er in der Kunstsoziologie das der Sache nach vollkommen klar vor sich hatte, in der empirischen Sozialforschung nicht sozusagen erweitert. Für ihn sind sozusagen, er spricht zwar davon, dass sozusagen innerhalb natürlich von Gesellschaften, die sie konstituierenden Institutionen untersucht werden müssen und so weiter, wie Familie, was weiß ich, aber er billigt ihnen sozusagen eine Totalitätserwartung gewissermaßen nicht zu. Und das ist etwas verräterisch. Nicht? Also wenn Sie diese berühmte Stelle nehmen, etwa in der empirischen Soziologie, an der ich mir das immer klar mache, da heißt es, nicht wahr, Theorie soll eine sein, und insbesondere Gesellschaftstheorie, die gewissermaßen sich der Totalität zuwendet. Und dann sagt er, Theorie will benennen, was insgeheim das Getriebe zusammenhält. Also den Zusammenhang und die Gesetzlichkeit. Ja? Die Sehnsucht des Gedankens, dem einmal die Sinnlosigkeit dessen, was bloß ist, Faktizität, unerträglich war, er meint damals die scholastische Philosophie, ja? Hat sich säkularisiert in dem Drang zur Entzauberung, also Theologieverlust und so weiter. Sie möchte, und jetzt kommt, also die Theorie, die er hier in Schutz nimmt, oder die Sehnsucht des Gedankens, gegen das positivistische bloße Fakten sammeln. Sie möchte den Stein aufheben, unter dem das Unwesen brütet. In seiner Erkenntnis allein ist ihr der Sinn bewahrt. Diese Stelle, da gibt es zahllose vergleichbare Stellen, diese ist besonders prägnant, ist aufschlussreich deshalb, weil hier in der Gegenüberstellung zu dem bloßen Verdoppeln von Fakten, also abgekürzt gesprochen in der Wesenserkenntnis, in dem der Stein aufgehoben wird, darunter nicht die Konstitutionsbedingungen von Praxis generell erscheinen, sondern sofort das Unwesen. Adorno springt sofort sozusagen von der Identifikation der Konstitutionsbedingungen für Praxis, Bedingungen der Möglichkeit, auf das Unwesen. Und das ist die Parallele zum marxischen Entfremdungsbegriff. Der marxische Entfremdungsbegriff ist nämlich im Vergleich zum hegelschen Entzweiungsbegriff ein verkürzter. Er enthält komplementär zu ihm einen theologischen Rest. Entfremdung ist nämlich für Marx etwas Vermeidbares. Ja? Und die Gesellschaft, in der dieses Vermeidbare nicht mehr vorkommt, wird nur noch theologisch expliziert bei Marx. Hingegen bei Hegel ist die Entzweiung ein Konstitutivum für Kultur. Genau dasselbe Konstitutivum, das Freud im Ödipus-Komplex, im Untergang des Ödipus identifiziert, nämlich als die konstitutive Schuldverstrickung für die Menschwerdung, auf die nicht vermeidbar ist. Dasselbe, was Sie in der Genesis haben, im Sündenfall, nicht vermeidbar. Der Sündenfall ist soziologisch gesehen ein Befreiungsfall. Denn wären sie nicht ungehorsam gewesen, die ersten Menschen, dann wären sie weiterhin gehorsam wie Hunde, nicht im Besitz der Sittlichkeit. Sie würden nämlich nicht wissen, was gut und böse ist. Um zu wissen, was gut und böse ist, muss man Schuld übernommen haben. Ja. Das ist Entzweiung. Dieser Gedanke ist Adorno im Grunde genommen geläufig, weil ohne diesen Grundgedanken würde er nicht von der Utopie der Versöhnung sprechen können. Da spricht er nämlich hegelianisch und nicht marxisch. Ja. Aber gleichzeitig hat er sozusagen im Totalitätsbegriff, reduziert er sich auf Marx, ja, indem er den nur und immer schon sozusagen als pathologisch, als Unwesen, sozusagen, und es ist für ihn, es wäre schon eine gewissermaßen zu vermeidende Ausmalung von Positivität, wenn man die Konstitutionsbedingungen für Lebenspraxis explizieren würde. Er hat es aber faktisch permanent sozusagen in seiner Praxis, sobald er Kunstsoziologie gemacht hat, war es für ihn präsent. Und an der Stelle kommt es mir immer so vor, sehr abgekürzt gesprochen, als ob das Nicht-Identische, und davon habe ich leider keine Zeit gehabt mehr zu reden, denn das Nicht-Identische ist dieses X, was nach Bestimmung drängt. Ja? Das ist die protokollierte Wirklichkeit, die wir methodisch gar nicht mehr zur Verfügung haben. Das Nicht-Identische zerfällt sozusagen einerseits in das Katastrophische, und das ist primär thematisch in den soziologischen Schriften, nämlich aufgrund des marxischen Entfremdungsbegriffs. Wohingegen das Nicht-Identische auch die Glücksverheißung sein kann, das Gegenteil vom Katastrophischen. Ja. Also die Endlust sozusagen. Und das ist thematisch in der Ästhetiktheorie. Und das thematisiert er sozusagen in der Kunstsoziologie. Und mir scheint, dass da eine Lücke zu füllen ist, dass nämlich sozusagen die Einheit von beiden Momenten des Nicht-Identischen auch in der Soziologie sozusagen zu thematisieren ist, dann, wenn wir die Ausdrucksgestalten des Alltagslebens rekonstruieren. Und dann stellen Sie fest, dass die scheinbar banalen Dokumente des Alltagslebens, Interaktionsprotokolle von Familien, auch Interviews, was auch immer, dass das sozusagen reichhaltige Strukturen wie Kunstwerke sind, wenn Sie sie rekonstruieren. Und das Interessante ist, dass zwischen den methodisiert hergestellten Kunstwerken und den naturwüchsigen Kunstwerken sozusagen einer sich vollziehenden Alltagspraxis, dass dazwischen sozusagen die verderbte Kulturindustrie liegt, wenn Sie das, was wir viel gemacht haben, Fernsehsendungen rekonstruieren, dann haben Sie das sozusagen richtig dick vor sich. Bei nicht allen, aber sozusagen das Verderbte. Also wir haben analysieren müssen die Texte von Lindenstraße, eine deutsche Fernsehserie, die, glaube ich, jeder so ein bisschen kennt. Ja? Das ist eine Fernsehserie, die so pseudomodern ist, die gewissermaßen scheinkritisch alle je aktuellen Themen aufnimmt. Also während des Golfkriegs wurde dann da thematisiert, warum eine Schwangerschaft jetzt doch vertagt werden muss, weil man in diese ökologische Krise keine Kinder produzieren kann. Also ein beliebtes linkes Modethema zu der damaligen Zeit. Auf jeder Party wurde so darüber geredet. Und wenn Sie das rekonstruieren, analysieren, das ist sozusagen sowas von künstlich von hergestellt, das sind die wenigen Fälle, wo Ihnen beim Analysieren wirklich schlecht wird. Das würde bei Alltagsprotokollen nie passieren. Ja? Also sozusagen, man findet das ja. Und mir scheint, dass Adorno sozusagen in dieser
Reservierung des Totalitätsthemas für Gesellschaft etwas in Kauf nimmt, was er in der Kunstsoziologie dann komplementär dazu ständig vor sich hat.
Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ja, bitteschön.
Nur, dass wir dann dabei die Differenz zwischen dem Ästhetischen und dem Banalen, dem Trivialen aufgeben. Und das kann unmöglich die Intention sein, dieser Art der Betrachtungsweise, die Sie jetzt analysiert haben, bis auf die entscheidend notwendigen Bestandsstücke einer solchen Bestandsaufnahme gerade dargelegt haben. Nicht? Die Folge wäre, dass wir keine Differenz mehr haben zwischen dem Ästhetischen, dem Kunstwerk und der Trivialität und der Banalität, die auch in dieser Struktur vorkommt, wie ein Kunstwerk vorkommen kann, die aber inhaltlich gesprochen genau diese Differenz aufhebt. Und das ist eine sehr wichtige Sache, denn das Ästhetische ist ja eng gekoppelt mit einer bestimmten Art von Erkenntnis der Sachen. Und ich möchte fast sagen, auf eine bestimmte Strecke sind Ihre Darlegungen die Rücktransformation von kritischer Theorie in wissenschaftliche Theorie, in traditionelle Theorie. Denn die tragenden Kategorien, mit der Sie dieses Theoriemodell erklären und auch driftig erhellen, sind ja alle Kategorien im Sinne der traditionellen Theorie, also der Wissenschaftstheorie. Nicht? Die Voraussetzung, die Sie gemacht haben, ist ja auch die, wir müssen die Differenz von Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft endlich mal klar machen, damit wir in einem vertretbaren Sinne nun wirklich Hermeneutik der Objektivität machen können. Also Hermeneutik im Sinne der gesellschaftlichen Fakten und Prozesse und Hermeneutik, Deutung, Ausdeutung, Übersetzung ihrer Beschaffenheit in unsere Art der Begreifbarkeit dieser Sachverhalte oder eben auch dann Naturtatsachen, nicht? Gesellschaftliche Tatsachen, Naturtatsachen in diesem Sinne auslegen können, wie Sie fordern, dass es getan werden müsse, damit wir sozusagen, ja, ich sage mal jetzt ganz primitiv, die Wahrheit, das Zutreffende, würden Sie vielleicht eher lieber sagen, oder das Unzutreffende des Resultates dieser Art von Analyse der Elemente einer Erkenntnis nun wirklich so konstatieren können, dass wir mit gutem Gewissen sagen können, wir haben eine objektive Erkenntnisleistung vollzogen. Nicht? Und mit anderen Worten, also es hängt davon wirklich ab, der Charakter dessen, was nun eine objektive Erkenntnisleistung ist. Und es ist sehr schön, dass Sie, und das ist in der Tat Adorno-kompatibel, dieses Stück Ihrer Darlegung, dass Sie dem Ästhetischen, genau, also der Werkanalyse, das heißt also der methodischen Analyse dessen, was in diesem Werk das Ästhetische eigentlich ausmacht, zum Unterschied vom Banalen oder vom Trivialen, nicht? Ich bestehe auf dieser Differenz, denn die Erkenntnisabsicht ist ja bei Adorno genau die, dass wir, wenn wir nach der Art, wie das Ästhetische ist, die Dinge zu bestimmen suchen, dann ist das eine andere Art als die Art, wie wir, ich sage jetzt mal, soziale Trivialität, soziale Banalität. Sie kennen die Konnotation von banal, etwa in der Interpretation von Hannah Arendt mit Bezug auf das Böse und so weiter. Nicht? Adorno übernimmt genau das von der Hannah Arendt, von der er sonst wenig übernimmt, in der Bestimmung der Erkenntnisart solcher Dinge, betreffend ihre qualitative Differenz von objektiv triftiger, sage ich jetzt einmal, statt zutreffender oder gar wahrer, gegenüber untriftiger Erkenntnis. Und das meine ich, das dürfen wir nicht verspielen, indem wir diese Dinge so identifizieren, wie sie streckenweise von Ihnen identifiziert worden sind, mit Berufung auf eine Gleichheit der Struktur, aber wie ich dann darauf, wie ich insistieren würde, der Ungleichheit des in der Struktur sich ausdrückenden oder von uns als ausgedrückt von ihr methodisch sichernd. Ich weiß nicht, ob ich mich deutlich genug ausgedrückt habe, aber ich bilde mir ein, genau das wäre nicht Adorno-kompatibel, dieses Stück Theorieinterpretation. Und ich meine, dass wir genau die Differenz dieser zwei Dinge festhalten müssen, um dem, was bei Adorno Erkenntnis nach Art ästhetischer Erkenntnis, zum Unterschied von Erkenntnis nach Art, nehme Ihren Terminus, nach Art der sozialen Erkenntnis, der Erkenntnis sozialer Befunde und Tatsachen und Zusammenhängen und Dynamiken.
Ja, ich glaube, ich habe, denke, sehr genau verstanden, worauf Sie raus wollen, Herr Schweppenhäuser. Ich würde an zwei Punkten doch eine Differenz schnell noch markieren wollen. Also das eine ist zu Beginn die Differenz zwischen dem Ästhetischen und dem Banalen. Also diese Differenz wird ja nicht getilgt, sondern ich habe sozusagen eine Feststellung getroffen. Die Bedingung des Gelingens oder die Feststellung des Gelingens eines Kunstwerks, also sozusagen des ästhetisch Expliziten, ist ja letztlich ein Modell oder kann ein Modell sein für das Gelingen überhaupt. Ja? Es ist sozusagen davon an eine gesteigerte Form. Die Frage ist dann, wäre es für Sie banal, was man an Kindern wie selbstverständlich in deren Alltag beobachten kann, dass sie im Modus der ästhetischen Erfahrung sich die Welt aneignen, wie ich das nenne, in einer Krise durch Muße. Sozusagen das Grundmodell ästhetischer Erfahrung ist die Wahrnehmung um ihrer selbst willen. Handeln, das sich vollständig im Wahrnehmen erschöpft. Und das ist genau das, was Kinder sehr häufig tun. Sie sind Protagonisten der ästhetischen Erfahrung, weil für sie die Welt aus lauter Xen besteht, die sie noch bestimmen müssen. Und sie nehmen sich permanent Wahrnehmungszeit, um sozusagen ästhetische Erfahrung nicht als Ausnahme, sondern als Regel sozusagen zu haben. Ist das banal?
Nun machen Sie wieder eine Gleichsetzung sehr problematischer Art, nämlich das Infantile, das Kindliche ist das Banale oder das Banale ist das Kindliche. Und via nun eben des infantilen Charakters, des archaischen Charakters, nicht um in geschichtsphilosophischen Kategorien zu sprechen, und zwar im Sinne also des phylogenetischen Aspektes des Kindlichen, man kann von der Kindheit der Menschheit selber sprechen, nicht? Und von einer Geschichtlichkeit, also Geschichtsbestimmtheit von Phasen, in der diese Kindlichkeit des Erfahrens der Welt konstitutiv wird, obwohl die Entwicklung schon viel weiter ist. Nicht? Das ähnliche Problem stellt sich ja im Verhältnis der Erkenntnisweise des Mythos, also auf Stufe des mythischen Wissens oder Nichtwissens, in der Wiederholung auf erhöhter Stufenleiter, wie nach der berühmten These der Aufklärung, zwar die Erkenntnismodalitäten im rationalistischen Sinne vieles von dem korrigiert und aufgehoben haben, was zu den Konstitutionsbedingungen dessen, was wir mythisches Erkennen nennen müssen, weil das einfach der einzige Weg war, den die archaische Menschheit hatte, um sich sozusagen Orientierung in dieser Welt, über diese Welt zu verschaffen. Eben in den von uns dann mythisch-symbolische Formen genannten Arten des Aufnehmens und Interpretierens dieser in der mythischen Zeit, sozusagen einer gewissen zeitlosen Zeit, wie sie sich selbst eigentlich interpretiert und auslegt, bedingenden und notwendig erforderten Elemente einer Erkenntnis. Das kehrt dann wieder unter Bedingungen, wo diese Erkenntnisbedingungen weit fortgeschritten sind, wo also ein Rationalisierungsprozess eingesetzt hat, unter Umständen auch ein Scientifizierungsprozess, in dem zunächst der unendlich einleuchtenden Sinne, wie Sie ja interpretieren, die Kategorien objektiver Erkenntnisarten, im Sinne also objektiver Hermeneutik, um gleichsam zeigen zu können, dass die gewachsene rationale Objektivität im Geschichtsgange im Sinne der Ablösung von, ich sage jetzt mal wieder archaisch-infantiler bis mythischer Art, dessen, was ist, inne zu werden, so dass wenigstens auf der Stufe dieses Bewusstseins die Konsequenz entstehen kann, ich weiß jetzt, was das ist, was mir dauernd diese Rätsel aufgibt, ich weiß es auf meine Weise. Man denkt an die berühmten Rätsellösungen in all den Fällen, wo Orakelsprüche gedeutet werden müssen und wo es darauf ankommt, dass man die richtige Deutung des Orakels findet. Nicht? Also beispielsweise hat ja der Ödipus sein frühes Leben erst einmal gerettet, sein späteres Leben erst einmal gerettet, dadurch, dass er die richtige Antwort gefunden hat auf diese Orakelfrage, was ist das? Dreibeinig, vierbeinig, dann zweibeinig, dann wieder dreibeinig und so weiter. Also das berühmte Rätsel, dessen Lösung Mensch heißt. Nicht? Und was man sehr gut benutzt hat, um überhaupt diese ganze Erkenntnisart auf archaischer Stufe als eine solche zu bezeichnen, die die ganzen Lösungsversuche und Lösungsresultate des Erkennens aus der Deutung heraus, aus der Rätsellösung heraus zu charakterisieren, damit, dass man, weil ja immer wieder der Mensch herauskomme, bei den mythologischen Analysen kommt immer wieder heraus, dass im Kern der Mensch steckt, dann auch die wissenschaftstheoretische Konsequenz ziehen konnte und sprechen konnte von einer anthropomorphisierenden Art, über die Welt sich zu orientieren. Und da steckt man dann selber mit drin, nur unerkannterweise steckt man mit darin, sodass man also dann aufgrund einfach der Tatsache, dass hier das Mythische verborgen bleibt, das Archaische verborgen bleibt, sich selber auf der Stufe, wo mythischerweise und infantilerweise, so sage ich jetzt mal wieder, archaischerweise erkannt wird, nicht bewusst wird und das dann zu Buche schlägt als ein Fehler in Bezug auf die erfasste Gestalt der Erkenntnis, die Symbolgestalt, die zugrunde liegt, von der ausgegangen wird, das Rätselbild, das gedeutet wird, anrechenbar wird als die fehlerhafte Art, die undriftige Art des Erkannthabens dieses Rätselbildes, das gedeutet haben dieses Rätselbildes. Nicht? Und das kann sich dann wiederholen auf erweiterter Stufenleiter. Das heißt, selbst wenn wir uns dann bewusst werden, dass wir solche infantilen Einschläge haben in unseren Erkenntnismodalitäten, Deutungsmodalitäten, dann ist sozusagen der magische Zwang, der per se dieser Art der infantilen archaischen Deutungsweise dessen, was ist, von sich aus wieder die Fehlerquellen hineinbringt, die wir gerade dann weghaben wollten, dadurch, dass wir selbst eine Erkenntnis gewonnen haben von den Bedingungen einer Erkenntnis, die nicht mehr unter archaisch-infantilen Voraussetzungen steht. Nicht? Also da kämen wir dann in diese Antinomie hinein und da würde ich dann auch wieder sagen, man kann diese Antinomie vielleicht dadurch, dadurch ausweichen, dass man eben vorweg scharf differenziert und distinguiert zwischen einer Erkenntnisweise, wie wir sie jetzt vorhin genannt haben, ästhetischer Art und einer Erkenntnisweise, nicht, ich sage jetzt mal jetzt nicht trivialer Art, sondern ich sage jetzt mal nicht ästhetischer Art. Und ohne Zweifel lässt sich diese Distinktion machen und aufrechterhalten, lässt sie sich aber machen und aufrechterhalten, dann ist unser analogisches Erklärungsverfahren in Bezug auf den Punkt, wo die Dinge nicht mehr identisch sind, sondern wo im Fall der Ähnlichkeit eintritt, die Nicht-Identität der in der analogischen Struktur vorhandenen Konstellationselemente ausschlaggebend dafür, dass wir nun tatsächlich wegen Nichtberücksichtigung der Nicht-Identität der Relata in dieser Konstellation folgern können und folgern müssen, dass wenn wir diese Differenzen nicht beachten, also wenn Sie wollen gleichsetzen, die nicht-ästhetische Erkenntnisart oder Deutungsart und die ästhetische Deutungsart, wir tatsächlich dann einen Fehler machen, der einfach der berühmte Fehler aller Analogieschlüsse ist. Wir überbetonen das Tertium Medium zwischen den Kompatiblen oder Inkompatiblen im Sinne also der Überbewertung des an sich negativen in der Differenz als positiv und machen dadurch also einen schweren Schlussfehler, nicht? Der, wie ich meine, dazu berechtigt, zur Aussage, dass wir uns hüten sollten vor der, wenn auch nur strukturellen Gleichsetzung oder nur formalen Gleichsetzung von ästhetischer Art der Erkenntnis und trivialer Art der Erkenntnis, also nicht ästhetischer Art, ich will jetzt endlich mal diese Wertungen vermeiden, nicht ästhetischer Art der Erkenntnis oder der Deutung von Sachverhalten, statischer oder dynamischer Art. Nichts anderes wollte ich geltend gemacht haben.
Herr Schwittmann, ich will nur noch ganz kurz, aber bevor ich sage, möchte ich doch, glaube ich, auch immer so ankündigen, dass es etwas zu essen gibt jetzt gleich und zu trinken in dem, beim Empfang oben und zu dem Sie alle herzlich eingeladen sind. Ganz kurz nur, ich meine, was Sie ausgeführt haben, Herr Schwettmoser, ist gewissermaßen, die Argumente sind im Wesentlichen zu benutzen, dann um eine historische Rekonstruktion der Entwicklung sozusagen veranstalteter, bewusst hergestellter Kunstwerke. Aber ich will es kurz machen. Wenn Sie ein Kind vor sich haben und Sie nehmen die Kinderzeichnung, dann können Sie sagen, ja, das ist sozusagen im Sinne der Kriterien der kunstgeschichtlichen Entwicklung banal. Aber wenn Sie ein Protokoll haben davon, wie ein Kind sich seine Umwelt erschließt und wenn Sie das detailliert analysieren, dann haben Sie ein Protokoll einer ästhetischen Erfahrung. Und ich wollte nur sagen, wenn Sie das rekonstruieren, dann machen Sie als Forscher die Erfahrung, dass das eine außerordentlich reichhaltige Struktur ist, die wie ein Kunstwerk zu beurteilen ist, ein sozusagen wie ein Wunderding. Und mich interessiert sozusagen unabhängig jetzt von der gar nicht außer Frage gestellten sozusagen Niveaudifferenzierung der Modus, in dem das sozusagen sich vollzieht. Und ich fühle mich, was Adorno anbetrifft, zumindest in einer Hinsicht dazu berechtigt, weil in der Theorie der Halbbildung, ich habe an anderer Stelle schon mal, glaube ich, der Ungebildete dem Gebildeten sehr viel näher ist als jeweils beide dem Halbgebildeten. Also wir, und das würde ich sozusagen auf ein einfaches Argument bringen, das ist natürlich, und das ist in der Hörertypologie ein ungelöstes Problem im Übrigen, dass es sozusagen von implizit bis explizit große Differenzen gibt. Und wir wissen nicht, ob der strukturelle Hörer ein sehr expliziter ist oder auch ein impliziter sein kann. Das ist nämlich genau die Unklarheit darin. Also er ist nämlich nicht notwendigerweise der expertenhafte Hörer. Darf ich das gerade, Herr Schwimmer, darf ich das gerade noch erzählen? Aber beide, der Ungebildete und der Gebildete, sind sich darin einig, bei aller Explikationsdifferenzunterscheidung, dass sie keinen Gestaltfehler machen, dass sie gestaltrichtig sind, während der Halbgebildete Gestalt, sozusagen gestaltschief ist. Das müssen Sie doch also in einer umfassenden Theorie artikulieren können. Also,
genau das, was ich vorher berührte, Ein Satz nur noch zu einem anderen Punkt, den Sie aufgeworfen haben, das Verhältnis von methodisch, also von Alltagspraxis und ich spreche eben von den Protokollen der Alltagspraxis. Und auf der Protokollebene ist diese entscheidende Differenz zwischen in der Niveauhöhe zwischen alltäglich und außeralltäglich eben tritt sie sozusagen in den Hintergrund. Also man hat es dann mit einer doppelten Authentizität zu tun. Einmal die Authentizität, von der ich gesprochen habe, dass sie allen Ausdrucksgestalten in einer Hinsicht sozusagen sie objektiv gültig sind und dann bei gemachten Texten, ja, wie wir das nennen, bei Hervorbringung, bei edierten Texten, da stellt sich die Frage nochmal, ob sie sozusagen gelungene Hervorbringungen sind im Sinne von Authentizität und dann auf welcher sozusagen Differenzierungs Höhe, mit welcher Reichhaltigkeit, Amplifikation und so weiter. Und dann müssen Sie sozusagen nochmal, können Sie nochmal diesen Authentizitätsbegriff im Hinblick auf Selbstbilder anwenden, also sozusagen die biografische Rekonstruktion, das Selbstbild, die lebensgeschichtliche Rekonstruktion, die man von sich getroffen hat. Ist das authentisch, ja oder nein? Und dann können Sie auch auf das Leben, ist es authentisch geführt, unabhängig von diesen Selbstbildern. Das sind alles sozusagen andere Stufen, die aber beurteilt werden können methodisch nur dann, wenn sie von einer objektiven Gültigkeit einer Ausdrucksgestalt erstmal im Prinzip ausgehen. Die außeralltäglich, mich interessiert eben, wie können wir die Leistungen der den außeralltäglichen Hervorbringungen gewidmeten Geisteswissenschaften, die sozusagen das darauf reden, wie können wir die für die dem Alltag zugewandten Sozialwissenschaften uns zunutze machen und wie können umgekehrt die Geisteswissenschaften von der expliziten methodologischen Reflexion, die in den Sozialwissenschaften viel stärker wegen der Alltäglichkeit ihrer Gegenstände viel stärker angestellt werden musste, für die Geisteswissenschaften nutzbar machen.
Aber, also ich glaube, die Diskussion können wir nicht mehr zu Ende führen.
Darf ich mal einen Satz wenigstens noch zu Ende sagen? Wenn Sie die Äquivokation nehmen, die in dem Begriff der Aufzeichnung steckt, haben Sie genau wieder eine solche implizierte Differenz, wo eine Indifferenz geltend gemacht wird, um diese Art von Methodik gleichsam zu rechtfertigen. Nämlich, wer zeichnet auf? Zeichnet denn der Apparat selbst auf? Ist der Apparat ein Subjekt? Oder ist der Apparat ein Objekt? Apparat ist zweifellos ein Objekt, ein Instrument. Und dieses Instrument tritt sozusagen die Funktion des Subjektes, also des Zweckes, dessen, des autonomen Zweckes, dessen, der die Aufzeichnung macht. In dieser Äquation steckt also die Differenz von Objektivität und Subjektivität, dessen, was man eine Aufzeichnung nennt. Und diese Differenz, nicht, die kann man nun also natürlich näherungsweise und limitativ immer kleiner halten, vollkommen d'accord. Nur sie besteht eben, diese Differenz, nicht?
Herr Schwemmer, ich will nicht unbedingt das letzte Wort haben, Gottes Willen, wir müssen die Diskussion jetzt beenden, wir können sie auch gleich weiterführen. Nur das, für mich ist das, das ist wirklich ein Missverständnis, an der Aufzeichnung ist das Entscheidende, dass Sie ein Protokoll zur Verfügung haben. Etwas, was Sie immer wieder hervorziehen können zu Überprüfungszwecken. Die protokollierte Wirklichkeit ist einmalig, ist flüchtig und ist weg, wenn Sie sie nicht protokolliert haben. Das ist der ganze Punkt. Und wenn Sie Protokolle benötigen, dann sind Aufzeichnungen
das sage ich jetzt einfach als Erfahrungswissenschaftler, die besten Daten, die Sie sich denken können. Mit denen können Sie die besten Schlussfolgerungen ziehen. Alles andere, Berichte, Beschreibungen und so weiter, sind vergleichsweise schlechte Protokolle. Es geht mir einfach darum, was ist ein Protokoll?
Die Fehlbarkeit oder die Subjektivität, die versteckte Subjektivität in dieser Aussage, die muss noch mit reflektiert werden, nicht? Und da verlängt dann die Frage ab, ob die Protokolle wirklich das Zuverlässigste sind, nicht? Also wenn Sie sozusagen die Subjektivität einrechnen, wenn Sie nämlich nach dem Autor der Aufzeichnung fragen, ob der nun maschinell ist oder ob der anthropisch ist, dann haben Sie zugestanden, das Element der Fehlbarkeit mit dieser Subjektivität, etwa des Aufzeichnenden, der Möglichkeit der Fehlbarkeit bei der Verifikation des Satzes. Das Protokoll ist das einzig zuverlässige Dokument, das die objektive Hermeneutik rechtfertigt. Ja. Und haben also sozusagen eigentlich das Gegenteil mitformuliert dessen, was Sie eigentlich formuliert haben. Nur auf solche Widersprüche wollte ich aufmerksam machen, die mitgegeben sind, auch noch im objektivsten Verfahren. Gestatten wir das zu sagen.
Aber wir sollten jetzt wirklich ein Thema
nehmen, Herr Scholz. Also, vielen Dank an Ulrich Oevermann, an die Diskutanten, vor allem aber auch an das Publikum, was so lange ausgeharrt hat.